Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WP Sofa. Beziehungsweise heute ist es ja ein WP Sessel, denn wir haben wieder einen Gast mitgebracht und im großen, bequemen Ohrensessel hat sich Thorsten Landsiedel eingenistet, sage ich mal. Mit ihm möchten wir heute nämlich über einen Blogbeitrag und über seine Tätigkeiten in der Community reden. Mit dabei sind heute Sven und ich, Hans-Helge. Und da übergebe ich auch gleich mal das Wort an Sven.
Einen wunderschönen guten Tag. Heute leider ohne René, aber dafür mit Thorsten. Thorsten, ganz besonderer Gast finde ich eigentlich, weil er ist halt wirklich lange bei der Community dabei. Er macht auch sehr viel. Er macht viel in den Foren. Er ist da viel unterwegs und insgesamt auch viel in der Community. Aber am besten, Thorsten, stell dich doch mal selbst kurz vor. Wo kommst du her? Wie lange bist du dabei? Was war deine erste WordPress-Version? Ja, hau rein.
Ui, ja, moin erstmal. meine erste WordPress-Version, das muss, war das noch 1, oder 2, es war irgendwie um den Dreh herum. Es ist auf jeden Fall 10 Jahre her und damals eine Vereinswebseite gewesen und so lange bin ich auch schon dabei. Witzigerweise ja über WordPress.com quasi dann zu WordPress.org gekommen und habe da schon quasi die Übersetzung betreut und Supportseiten übersetzt und Forenfragen beantwortet und irgendwann habe ich dann den Kontakt zu WordPress.org gesucht, 2010 das erste WordCamp besucht und darüber dann quasi die gleichen Tätigkeiten auch in der Open Source WordPress.org Community angefangen zu übernehmen oder mit zu übernehmen und da mit einzusteigen. Ja, und über die Jahre hat sich da einiges angesammelt an Tätigkeiten und der Blogpost beschreibt quasi, warum ich da mal eine Reißleine ziehen musste.
Ja, genau. Du hast halt deine Tätigkeiten weit eingeschränkt. Du hast da ja einen relativ langen Blogbeitrag zugeschrieben, warum du das getan hast. Und es ging so insgesamt um die Community-Arbeit und auch um WordPress, WordPress.com, auch die Hierarchien von der WordPress-Community. Was hat dich dazu bewogen, diesen Artikel zu schreiben?
Brannte mir so ein bisschen noch unter den Nägeln. Also ich bin ja seit April Familienvater und dann war das so eine, einfach eine Problematik, dass ich nicht so weitermachen konnte wie früher. Früher habe ich halt einfach nochmal eine Stunde hinten rangehängt und nochmal ein bisschen da eine Forenfrage beantwortet, ein Slack-Meeting organisiert und das merkt man jetzt, um 18 Uhr steht meine Frau auf der Matte und sagt, übernimm du mal das Kind, ich brauche auch mal Pause, ich habe die den ganzen Tag gehabt und dann musste ich irgendwie umorganisieren und bei diesem Umorganisieren hat man dann nochmal so Revue passieren lassen, was man so die letzten Jahre, bei mir ja fast ein Jahrzehnt jetzt, so investiert hat und als ich dann gesagt habe, okay, da lasse ich jetzt mal ein paar Sachen, dann bin ich in so ein Loch gefallen, weil ich gemerkt habe, wenn ich das in Frage stelle, also warum habe ich das eigentlich gemacht, dann stellt man so eine Sinnfrage. Also war das jetzt wirklich sinnvoll? Also warum habe ich zum Beispiel WordPress.com Support gemacht, wo das doch ein kommerzielles Unternehmen ist? Und dann sind mir immer mehr Fragen eingefallen, die ich problematisch fand. So, warum ist eigentlich dies? Warum ist eigentlich das? Und dann merkte ich, das musste mal irgendwie raus. Und dann habe ich diese Fragen aufgeschrieben und dann ist irgendwie dieser Blogbeitrag dabei entstanden. Und wie man sieht, habe ich da einen wunden Punkt getroffen. Also ganz viele Leute haben reagiert und eben gesagt, dass das spannende Fragen sind, die einen nachdenklich stimmen.
Sind ja nicht nur, ist ja nicht nur eine Frage und es ist wahrscheinlich auch nicht nur ein offener Wunderpunkt irgendwie. Also ich habe das mal ausgedruckt, das sind hier tatsächlich zweieinhalb DIN A4 Seiten und etliche Punkte, die du ansprichst. Du hast mit als erstes geschrieben, irgendwie, dass du hast gesprochen von einem Zementieren der Selbstausbeutung, die dieses System antreibt. Kannst du das mal kurz beschreiben oder wie hast du das erfahren? Wie kommst du da drauf?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Die Selbstausbeutung versteht man, glaube ich, nur, wenn man ein bisschen Empathie aufbringt und sich reinfühlt in jemanden, der so etwas als Verpflichtung wahrnimmt. Also wenn ich sage, ich bin Moderator, dann könnte ich ja sagen, also ne, ich moderiere, wenn irgendwas kaputt geht, also wenn hier irgendwie jemand über das Ruder schlägt, das irgendwie beleidigen wird, oder wenn jemand, weiß ich, wenn der Code nicht als Code ausgezeichnet ist und man dann irgendwie kaputtes Layout hat im Forum, dann könnt ihr mich rufen, dafür habe ich die Rechte, das dann zu bearbeiten, ansonsten mache ich hier nichts. Ich habe aber Moderator immer auch verstanden, dass ich Dinge vorantreibe, dass ich Dinge bewege, dass ich zum Beispiel ein Team aufbaue und ein Slack-Meeting regelmäßig mache, wo man guckt, eben was sind gerade Fragen, die immer wieder kommen, zu denen man dann vielleicht einen FAQ-Eintrag schreiben könnte, einen Rückkanal bilden aus dem englischsprachigen Team. Das heißt, dass man die englischen, also internationalen Meetings besucht, wenn da was Interessantes für die deutsche Community drin passiert, dass man das dann in die deutschsprachigen Slack-Teams zieht und da ebenfalls nach Feedback fragt, also dass man ne, so ein Brückenbauer wird. Und wenn man sich sowas quasi, wenn das die Jobbeschreibung ist, die man darin sieht, dass man Moderator eines Forums ist, dann steckt da plötzlich viel mehr Arbeit drin, als nur zu reagieren, wenn irgendwo jemand mal beleidigt ist. Und
wer definiert das eigentlich? Also was du da tun musst? Oder definierst du das nicht selber und überlegst dir, okay, das und das würde ich gerne vielleicht da und da noch ändern und dann muss ich ja das und das machen, oder?
Das ist, es gibt durchaus Dinge, die erwartet werden, wobei beim Support-Team das alles nicht so wild ist. Das ist bei den Übersetzern, beim Polyglots-Team schon schwieriger, weil man sich vorstellt, ne, wir haben ja jetzt 50.000 Plugins und ich weiß nicht wie viel, 1.000 Themes, die ebenfalls übersetzt werden. Und wenn da jemand freigeschaltet werden möchte als PTE, also als projektspezifischer Translation Editor, also der Strings freischalten kann, dann verstehen die das nicht, dass ich ein freiwilliger Helfer bin und irgendwie auch bezahlten Job habe, der vorgeht, sondern die pingen mich an auf Slack, die e-mailen mich und sagen, warum ist denn die Übersetzung nicht gemacht? Und dann sagst du, ich bin ja nicht zuständig für die Übersetzung, aber ich kann die Übersetzung freischalten oder ich kann beim Import helfen. Der Import von Waiting Strings ist für jeden ist ja erst seit kurzem möglich. Das ist auch noch nicht so ganz durchgedrungen an alle. Also das sind alles so Punkte, wo man dann eben immer wieder rausgerissen wird aus der täglichen Arbeit und eben dann agieren muss. Also man muss Leuten erklären, nee, ich bin da jetzt nicht für zuständig, die einen aber privat anmailen oder antwittern oder anpingen auf Slack. Und so etwas wie das Freischalten eben in dem Polyglots-Blog, P2, ist auch etwas, was eben erwartet wird. Und wenn du das nicht machst, dann kann es auch schon mal passieren, dass dann eine Woche später jemand aus dem Team, also weiß ich, Petja oder Sam, einen dann nochmal anpingen mit einer Ad-Mention und sagen hier, hallo, GTEs von Deutschland oder Deutschsprache hier, könnt ihr da mal reagieren?
Okay, also die Rolle, die ist ja dann, wie gesagt, also dann ist ja schon doch ein Stück weit definiert, was du dann als Moderator machen musst. Also du bist jetzt, was bist du jetzt? Du bist jetzt Forenmoderator, wie ich mitbekommen habe, und du bist auch bei Polyläng und nicht Polyläng, das ist
Polyglots.
Polyglots unterwegs, oder? Ganz kurz, um das mal ein bisschen klar zu machen, einfach kurz deine Rollen mal kurz zusammenzufassen, was du da tust, damit wir das vielleicht ein bisschen besser auseinanderhalten können, weil ansonsten gibt das einen großen Klumpen gleich.
Oh, soll ich die jetzt aufzählen? Oder?
Ja, zumindest die wichtigsten wären vielleicht ganz sinnvoll, damit wir das ein bisschen so im Auge behalten.
Also, ich bin
Also Forenmoderator
oder? Genau, Forenmoderator, da bin ich sogar Admin eigentlich. Ich bin GTE gewesen, davon bin ich ja dann zurückgetreten. Also General Translation Editor, ich kann also nicht nur für ein einzelnes Plugin, sondern für WordPress Core alle Plugins, alle Themes kann ich die Strings freischalten. Und ja, was gibt's noch? Ich bin
Ja, das kommen wahrscheinlich so viele Kleinigkeiten auch noch dazu. Also
genau.
was ich halt kenne, ist das, was man, dass man will irgendwas tun, man will was freiwillig tun, man will sich irgendwo engagieren, hat dann tausend Ideen und macht dann für sich persönlich dann auch gleich tausend Baustellen auf. Was dann zur Folge hat, dass man unglaublich viel mehr Zeit investiert, als man eigentlich hat und was dann auch wiederum dazu führt, dass man wieder Punkte hat, wo man dann einfach auch so die Erwartungen der Leute nicht erfüllen kann.
Aber das Problem hast du ja quasi in, also WordPress selber ist jetzt kein Verein, aber ich sehe das gerne, diese ehrenamtliche Arbeit vergleiche ich gerne mit meinen anderen Vereinsarbeiten, weil ich noch in anderen Vereinen aktiv bin. Und wenn du etwas, wenn du dich dafür begeistern lässt, du investierst deine Freizeit da rein und du willst etwas besser machen, dann gehst du da rein und übernimmst Verantwortung, übernimmst Aufgaben, du siehst, du kriegst in Anführungszeichen eine gewisse Macht, also eine Macht, etwas zu verändern, und dann stößt du irgendwann an Grenzen, wo es nicht mehr weitergeht. Und das passiert halt auch in der Community-Arbeit, dass man mit dieser überschäumenden Motivation hereingeht und sieht, hey, da läuft etwas falsch. Ich habe gehört, ich kann mithelfen, also möchte ich das tun. Und plötzlich merke ich, ach nee, irgendwie geht das hier nicht weiter. Und bei dem einen oder anderen passiert das halt früher oder später.
Das ist genau das, wo ich auch gerade vorhin dran gedacht habe. Ich habe dann auch vorher, dann war ich dann auch, ja, ich war politisch tätig und habe dann da relativ viel übernommen und habe das nach und nach einfach dann runtergefahren, weil ich genau das mir das passiert ist, dass ich überall irgendwie war und alles ein bisschen zu viel wurde und ich merkte, ich kam auch im Job nicht mehr wirklich weiter und habe das dann erstmal alles komplett runterfahren müssen. Also das Phänomen hat man doch irgendwie überall.
Absolut. Also das Problem ist ja auch nicht von mir erfunden oder so, bin ich der Erste, der das hervorbringt. Und das gibt es natürlich an ganz vielen Stellen. Also Ehrenamt vor allem, politische Arbeit ist ja ähnliches Feld. Es geht immer um so die eigene Grenze finden. Also der Pascal Bichler hat ja diesen Tweet, den ich am Ende des Beitrags zitiere, vom Mountain Camp, Drupal Mountain Camp mitgebracht, mit dem, dass bei Open Source Tätigkeiten immer gilt, mach keine Arbeit, die du nicht machen willst. Also diese Grenze zu ziehen und zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, die ist halt extrem schwierig, gerade wenn man Macht hat und mit Macht eben dann auch Verantwortung einhergeht. Also, dass Leute erwarten, naja, wenn es nur vier, fünf, sechs gibt, die es freischalten können, dann ist das halt ein Flaschenhals und natürlich freut man sich dann, wenn ich dann tätig werde, aber ich habe halt auch nur ein beschränktes Zeitkontingent und dann wird es halt schwierig, da die Prioritäten richtig zu setzen oder das eigene Work-Life-Balance irgendwie dann auf die Reihe zu kriegen.
Ich fand ganz schön, was du gesagt hast, mit der Macht kommt halt die Verantwortung. Und dieses lustige Spider-Man-Zitat ist halt doch irgendwie so wahr, weil man plötzlich einer von zu einer Gruppe gehört von wenigen Auserwählten, nenne ich es mal, die eben diese Möglichkeiten, technisch gesehen, Möglichkeiten haben. Sei es jetzt Strings freizuschalten oder weil man sich zum Beispiel, wenn ich an die WordCamp-Organisation denke, weil man plötzlich geografisch an einem besonderen Ort ist und dieser Druck irgendwie auf einen ausgeübt wird, dass man sowas machen könnte und vielleicht doch müsste. Warum auch immer.
Also ich habe halt für mich persönlich auch die Erfahrung gemacht, dass was halt sehr gut klappt bei mir ist, dass ich gewisse Dinge miteinander verknüpfe. Dass ich zum Beispiel sage, ich möchte gern was zur Community beitragen und macht das beispielsweise, dass ich habe beispielsweise einen Kunden, der nutzt BuddyPress, das dann mehrsprachig und so weiter, dass ich dann zum Beispiel diese Projekte dann daraus nehme, der Community wieder zurückgebe, aber ich muss sie eh für meinen Kunden programmieren. Oder auf der anderen Seite halt eben, dann sind die Übersetzungen, die müssen halt auch auf dem aktuellen Stand sein und so weiter, dann gebe ich das dann auch wieder zurück. Aber ich habe dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und somit ist das Ganze ein bisschen effizienter und lohnt sich dann auch mehr für mich. Und da ich es dann eh machen muss, passt das Ganze dann eigentlich ganz gut zusammen. Also es ist dann ja, nicht mehr ganz so komplex, nicht mehr ganz so schwierig für mich, das dann auch
Aber das
weiter.
funktioniert ja nur in einem gewissen Rahmen. Also du kannst halt nicht sagen, lieber Kunde, weil du hier das Projekt hast, beantworte ich noch ein paar andere Fragen von anderen Kunden im Supportforum.
Nee, Supportforum
Das
ist schwierig,
kauft dir
nein,
halt
das geht
keiner
nicht.
ab.
Nee. Das geht ja nicht. Das ist, also, zumal ist, ich sag mal so, es gibt halt Sachen, wie beispielsweise, wenn ich dann Dinge in Foren beantworte oder so, dass ich halt eben sage, ich lerne halt eben persönlich selber noch daraus, dass ich sie beantworte und so weiter. Dann hätte man dann auch in dem Moment dann noch einen zweiten Antrieb. Aber muss schon halt eben, der Antrieb muss hoch genug sein, um so eine Arbeit auch weiterzumachen.
Ja, wobei ich glaube, dass sich da eben extrem trennt, wer macht das nun mal eben so und wer sieht darin irgendwie eine Berufung. Also weiß ich, so jemand wie Bego, der sich da wirklich Tag für Tag dem stellt, im Forum da Fragen beantwortet und da zum Teil eben ein Anspruchsdenken wie an einen bezahlten Support eben an ihn herangetragen wird und dass man da mit der Zeit dann eben daran frustriert, das kann ich absolut nachvollziehen. Also man kann ja nicht immer nur sagen, also ich suche mir halt jetzt die Rosinenpickerei, ich gucke jetzt da mir nur die Fragen an, wo ich irgendwie Spaß dran habe und was lerne. Also natürlich geht das auch und das ist auch super und jeder, der das macht, hervorragend, das ist eine Frage mehr, die beantwortet ist. Aber ganz besonders großartig ist natürlich, wenn jemand auch die Aufgaben übernimmt und sich die Dinge rausnimmt, die langweilig sind. Also auch zum 10. Mal oder zum 100. Mal zu erklären, wie man den Debug-Modus aktiviert, ohne ein typisches Forenphänomen an den Tag zu legen, nämlich erstmal die Anfänger zu beleidigen und zu sagen, kannst du die Suche nicht benutzen? Und das ist so ein ganz typisches Phänomen, dass dann die Leute erstmal angemeckert werden, warum sie denn nicht dieses und jenes. Und das ist die größte Kunst, eben dann auch beim 100. Mal noch freundlich zu antworten. Das kannst du über eine Änderung in der WP-Config und das quasi gebetsmühlenartig immer wieder zu wiederholen. Ich habe gerade bei WordPress.com, nachdem ich das Ganze dann ja quasi inzwischen dann beruflich gemacht hatte und auf WordPress.org gewechselt bin und gelernt hatte, da war WordPress.com, das ist ja der Blog-Hoster, da waren die Fragen zu 99% Fragen, die eigentlich über die Support-Seiten beantwortet waren. Und da lernte man sehr stark, wie man geduldig sein muss, dass man auch eben beim 100., 1000. Mal immer noch ganz höflich ist und schreibt, wo die entsprechende Info eben zu finden ist.
Es mag ja vielleicht auch Menschen denen das geben, denen das Spaß macht. Also ich meine, klar, natürlich, wenn man Forum unterwegs ist, da muss man halt natürlich dann immer ein bisschen gucken irgendwie. Und natürlich, gerade bei so einer Sache, wo dann viele Leute reinkommen, merkt man dann auch immer wieder, dass es dann irgendwie Leute gibt, die es dann einfach nicht verstehen oder dann auch keine, oder vielleicht einfach sagen, ich suche nicht oder die haben die Suchfunktion nicht gefunden oder ne, sagen, ich stelle jetzt einfach meine Frage oder so, dass solche Sachen dann reinkommen, ist dann meines Erachtens dann vollkommen normal. Dann muss man da, wenn man im Forum aktiv ist, dann auch mit rechnen. Ist einfach. Ansonsten wird man ja auf Dauer dann einfach frustriert sein. Es geht ja nicht anders, weil es wird immer wieder reinkommen.
Ja, wirklich problematisch sind dann nur die Leute, die daraus gar keinen Hehl machen, die dann irgendwie schreiben, ich habe das jetzt in 8 Foren gepostet und ist mir egal. So, dann wurde die Frage zwar schon längst beantwortet und es machen sich 7 Leute irgendwie umsonst Gedanken, aber das ist mir ja egal. Ich habe ja jetzt meine Lösung. Schönen Tag noch.
Ja gut, okay, das gibt natürlich, okay, klar, wenn mir jetzt alles dann voll spammt, ist natürlich dann auch eine andere Kiste, aber es gibt halt wirklich Leute, die dann einfach so, ich meine, ich kenne das mit der Forenfunktion halt, eben mit der Suchfunktion, dass die Leute die einfach nicht nutzen, beispielsweise, also dann schreiben sie was rein und dann, oder die haben es vielleicht nicht gefunden oder sowas, das passiert halt relativ schnell. Nur ganz kurz nochmal die Frage, du hast jetzt gerade vorhin von Bego gesprochen, von dir, unter welchem Namen seid ihr eigentlich unterwegs, damit man jetzt mal weiß, wer ihr eigentlich seid?
Ich glaube, im Forum wird ganz normal mein Name angezeigt. Also wenn man irgendwo nur den Nickname sieht, wie ich glaube, im Forum von WordPress.com, das würde man dann Zodiac 1978 sehen. Das ist auch mein Twitter-Handle.
Ah, okay, alles klar. Das war mir jetzt nicht ganz klar, weil ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe im Forum nicht wirklich, bin da nicht wirklich aktiv. Ich habe die Tage jetzt mal 2 Fragen beantwortet, weil wir uns die Contributor Night in Köln hatten und ich mich dann mal in die Forengruppe gesetzt hatte und dann gesehen habe, dass da wirklich von WooCommerce offen waren. Das waren also die ersten Sachen, die ich beantwortet habe seit Jahren. Aber das ist ja eigentlich auch wurscht. du hattest noch geschrieben, dass man sich unter anderem Seiten wie WordPress.com verpflichtet fühlt, obwohl es kommerzielle Projekte sind. Das ist richtig. Also ich meine, WordPress.com, noch zu kurz zur Erklärung, gehört zu Automattic. Das ist das Blog-System, was sie da verkaufen. Also die verkaufen unter anderem Domains, Webspace und sowas. Das ist ein kommerzielles Projekt, womit Automattic auch Geld verdient. Aber in welcher Hinsicht fühlst du dich denen dann verpflichtet? Also ich habe mit denen jetzt nichts am Hut.
Das ist ja das, was ich vorhin versuchte so ein bisschen zu beschreiben. Also ich habe das, das war quasi mein Einstieg. Ich habe damals einen Blog da gehabt und hatte Fragen. Und die Fragen hat niemand beantwortet, auch nicht im Forum. Da waren ja nur andere deutsche User. Und mit einem Holger, der damals noch da aktiv war, haben wir dann mal Automattic angefragt und gesagt, Mensch, irgendwie hier fehlt irgendwie ein Ansprechpartner. Wir würden gerne, wir haben so Rückfragen, Detailfragen und das wäre schön, wenn hier irgendwie so ein Moderator im Forum wäre. Und dann kam er zurück, ja, wollt ihr das nicht machen? Und schwupps war ich Moderator. Und dann habe ich halt angefangen, da Fragen zu beantworten und eben diesen zu so einem Rückkanal zu bündeln. Damals war das okay, weil ich habe das ja selber genutzt. Und dann habe ich angefangen mit Übersetzen. Und wie gesagt, dann bin ich ja irgendwann rübergewechselt, habe WordPress dann als Entwickler genutzt, habe mich selbstständig gemacht damit. Und dann fehlte irgendwie die Motivation, das weiterzumachen. Aber ich hatte noch dieses Pflichtgefühl, weil ich habe mich ja jetzt, also ich habe das auch mal gemacht. Also ich habe ja mal gesagt, ich mache das, bin der Moderator. Und so viel kam da ja auch gar nicht. Da kamen nur so 2-3 Fragen pro Tag und die hat man dann auf die Support-Seite verwiesen. Das habe ich halt einfach weitergemacht. Aber
ja.
Jetzt quasi mit dem Rückblick in die Vergangenheit habe ich mich dann gefragt, ja, warum hast du das eigentlich gemacht? Ich meine, du machst da eigentlich unbezahlte Support-Tätigkeit, für die andere Geld kriegen. Und dann war das so, ja, Mensch, wieso hast du eigentlich nicht viel früher den Schlussstrich gezogen? Also warum bist du nicht viel früher raus? Und vor allem, weil da auch sehr wenig an Feedback und Dank irgendwie zurückkam aus dem, also von seitens Automattic. Das, die haben immer gesagt, dass wir nehmen das nicht for granted, also wir finden, das ist nicht selbstverständlich, was du da machst, das ist ganz toll, super, aber dann, dabei blieb es dann auch mehr oder weniger. Also, dann gab es zwischenzeitlich dann mal so Incentives, die ganz nett waren, aber weiß nicht, so ein Credits für Upgrades waren dann für mich auch nicht mehr interessant, weil ich das System dann ja inzwischen schon verlassen hatte und das gar nicht mehr aktiv nutzte. Und ja, das war, ist also eine Frage, die absolut nur an mich geht. Also ich selber fragte mich quasi, warum fühlte ich mich da so lange verpflichtet? Das ist doch ein Unternehmen. Ich kann die.
Okay. Also die Frage bleibt, die du stellst dich selber einfach die Frage. Du wirst hier jetzt nichts Automattic vor oder unterstellst du denen auch, dass die das ein bisschen so ausnutzen, weil sie wissen, das klappt?
Ja, das mit dem Vorwerfen ist immer schwierig, weil du nicht in die Köpfe der Leute gucken kannst. Ich will halt keine Intention unterstellen. Also das wäre ja schon ein arger Vorwurf zu sagen, das ist alles Absicht. Natürlich liegt es aber auf der Hand, dass die sich freuen, wenn jemand da ist, der einen Job macht, der, für den man sonst jemanden abstellen und bezahlen müsste. Also dass die das gut finden, was ich mache, davon gehe ich aus. Dass sie das doof finden, dass ich jetzt aufgehört habe, davon gehe ich auch aus. Ob sie quasi das willentlich in Kauf genommen haben und das Kalkül ist, schwierig.
Ja. Ich meine, du redest ja auch irgendwie von Geschäft, ne? Also du sagst halt eben, du hast geschrieben, dass wann aus der WordPress-Community dieses Haifischbecken geworden ist, in der es nur noch um ein knallhartes Geschäft geht. Ja, das hast du geschrieben.
Genau.
Und, wobei, wo trifft das für dich zu? Also
ja, kommt aus einem anderen Kontext. Ich hatte mit dem Anti-Spambi-Twitter-Account eine Auseinandersetzung mit einem anderen Anti-Spam-Plugin. Und ich wollte sie darauf hinweisen, dass sie einen einen False Positive haben, was ungünstig ist, weil sie damit werben, keine False Positives zu haben. Also habe ich ihn jetzt quasi, und das ungünstigerweise nicht mit meinem Privataccount, sondern mit dem Anti-Spam-Account, quasi habe ich gesagt, das ist falsch, was ihr da behauptet. Ich habe ja einen False Positive erlebt. Was sie nicht stehen lassen wollten, also haben sie gesagt, nein, das stimmt nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber dann sagt ihr, dass ich lüge und ich lüge nicht. Und dann hat sich das ein bisschen aufgeschaukelt bis dahin, dass sie mich geblockt haben, was ich dann wiederum getwittert habe, dass sie mich und das am Ende haben wir dann auf der Ebene Geschäftsführer miteinander E-Mails ausgetauscht und dann habe ich irgendwann den Vorschlag gemacht, also lass uns doch Spam bekämpfen und nicht uns untereinander. Ich will euch das nicht vorwerfen, sondern ich habe das halt einfach so erlebt. Und helfe euch gerne quasi beim Fehler finden, aber dazu müsst ihr auch irgendwie akzeptieren, dass ihr einen Fehler habt. Und von mir aus können wir das aber auch alles jetzt quasi nicht öffentlich machen. Ich lösche alle Tweets wieder, ihr macht das auch und dann quasi klären wir das zivilisiert im privaten Raum und müssen das jetzt nicht eine öffentliche Schlammschlacht draus machen.
Okay, aber das ist jetzt erstmal nur ein Beispiel. Also du schreibst ja von der gesamten WP-Community als Haifischbecken irgendwie. Ich meine, das kann auch so generell ja irgendwie sein, dass sich das irgendwie geändert hat, oder?
Ja, wie meinst du das? Das war für mich quasi der Moment, wo ich das Gefühl hatte, so, okay, hier spreche ich jetzt nicht mehr Open Source zu Open Source. Also da waren.
Aber ist das nicht auch vielleicht einfach was Persönliches? Ich meine, wie oft sind Menschen gekränkt von Aussagen anderer und fangen dann an, aggressiv zu werden? Da muss man ja nochmal in Facebook reingucken.
Oder in meine Kommentarspalte, aber ja, genau.
Ich wollte gerade sagen, die Kommentarspalte wollte ich nachher nochmal drauf eingehen.
Ja, absolut. Also die natürlich können das Befindlichkeiten sein, die bei jedem Menschen losgehen können, aber es hat natürlich nochmal eine ganz andere Komponente, wenn eben Geschäft im Spiel ist. Und in diesem Fall war es ja nun ein anderes Anti-Spam-Plugin, das ein Anti-Spam-Plugin quasi öffentlich diskreditiert. Und dass das quasi nicht stehen gelassen werden konnte. Der konnte nicht sagen, ja, ist doch egal, was er behauptet. Was du als Privatperson vielleicht noch eher sagen kannst nach dem Motto, ja, du mit deinen 2 Followern, es ist mir doch egal, dass du das jetzt auf Twitter behauptest, da stehe ich drüber. Wenn du ein Geschäftsinteresse hast, dann ist es plötzlich, oh, das ist geschäftsschädigend, was der andere tut. Ich muss reagieren. Also es kriegt eine ganz andere Dynamik. Und das war der Moment für mich, wo ich merkte, okay, ich hatte ja wirklich nur gute Absichten. Also meine Absichten waren wirklich nur, sie darauf hinzuweisen, ohne Gehässigkeit, sondern wirklich nur, ihr habt ein Problem. Ich habe einen ganz normalen Kommentar geschrieben. Ihr müsst mal gucken, warum der als Spam erkannt wurde, weil das war kein Spam. Und als Antwort kam eben nicht, ey, vielen Dank für deinen Bug-Report, super, kümmern wir uns drum, sondern was fällt dir eigentlich ein, behauptet das nie wieder. Und das ist halt das, wo ich dann merkte, so, okay, ich bin in einer anderen Liga gerade. Also das ist jetzt nicht mehr das Friede, Freude, Eierkuchen, wir arbeiten alle gemeinsam gegen die böse graue Wolke, sondern das ist Business.
Genau. Das ist halt eben der Punkt, es wird professioneller. Und was du auch angesprochen hast, das fand ich ganz interessant, ist, dass man ja eigentlich mittlerweile so als normales Community-Mitglied, was sich dann nebenbei mal ein bisschen Zeit nimmt, in der Community zu engagieren, überhaupt gar nicht mehr möglich ist, da wirklich was zu ändern oder irgendwas zu bewegen innerhalb von WordPress. Weil es mittlerweile dann die Firmen dann so machen, dass sie dann halt eben entsprechend auch Leute freistellen komplett die ganze Zeit, um dann an dem Code zu arbeiten und so weiter, dass sie damit entsprechend viel Macht bekommen.
Genau, also in einem System, das darauf basiert, dass derjenige entscheiden kann, der da ist und der mitmacht und der sich einbringt, ist das natürlich schwierig, wenn ich nur 2 Stunden die Woche einbringen kann, dann werde ich mir natürlich diesen Impact nicht erarbeiten können und dann wird es echt schwer, Dinge zu bewegen. Und es gibt halt einfach auch an Stellen, systemimmanent, also quasi dem System innewohnende Flaschenhälse. Also es kann halt einfach aus guten Gründen nicht jeder committen zu WordPress.org, um dort irgendwie bei Meta irgendwas zu machen. Das bedeutet aber, dass wenn jemand eine Änderung, eine Idee hat, was er ändern möchte, um zum Beispiel das Plugin-Verzeichnis zu verbessern oder so, dass das einen unglaublichen bürokratischen Aufwand bedeutet. Man muss sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, an den richtigen Stellen, den richtigen Leuten das schmackhaft machen, immer wieder darauf hinweisen, Code bereitstellen, auf Feedback zu dem Code reagieren und so weiter. Das ist etwas, was man nicht mal eben so machen kann. Und dann gehen gute Ideen oder Ideen, die jetzt vielleicht nicht so auf der Prio-Liste eben ganz oben sind oder die aus irgendeinem Grund dann vielleicht noch eine Frage aufwerfen, nicht sofort umgesetzt werden können, die gehen dann ganz schnell plötzlich verschütt und werden nicht mehr abgearbeitet oder versanden.
Aber das ist das denn nicht dann auch normal für eine Community mit so einer Größenordnung, mit so vielen Leuten, wo vielleicht jeder irgendwo was sagen möchte, jeder irgendwie vielleicht dann einen bestimmten Teil bei WordPress geändert haben möchte, dass das zu so einer Bürokratie wird oder dass man wirklich an so vielen Stellen halt wirklich dann ran muss, mit den Leuten reden muss und Leute überzeugen muss, weil wenn jetzt jeder entscheiden könnte, ich packe jetzt das und das in WordPress rein, dann haben wir halt anschließend ein riesengroßes Knäuel, was war dann wirklich, also das würde nicht funktionieren einfach, das würde Software
nicht funktionieren. Im Grunde hast du ja recht, aber da spielt noch was ganz anderes mit, und zwar dieser Umgangston. Also ja, ich selber zum Beispiel traue mich halt nicht an den Core ran, weil ich einfach weiß, wenn du da mit einer Idee kommst, kommt irgendjemand mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von oben und schreibt einfach nur kommentarlos drunter, won't fix. Also was auf Deutsch heißt, ja, bearbeiten wir nicht, wird nicht gemacht. Ja, es wird mit dir nicht irgendwie umgegangen. Also du wirst nicht irgendwie begrüßt und mal gesagt, hey, schön, dass du neu da bist oder so. Und übrigens, so handhaben wir die Dinge, sondern es ist einfach nur so, nö.
Ja, also das habe ich ja mitbekommen, das hat man, glaube ich, in der letzten Folge schon, dass es dann auf der einen Seite halt eben das Track-System gibt, was halt, wo dann deutlich weniger Worte gefunden werden für die Leute irgendwie, was ich ehrlich gesagt, ich finde, das geht nicht. Also ich bedanke mich auch jedes Mal, wenn jemand mir einen Fix schickt und dann sage ich ihm halt, warum ich was machen kann oder warum ich was nicht machen kann, auch im Ticket-System. Im Slack sieht das bei WordPress aber anders aus, aber da muss halt die WordPress-Community aber auch einfach mal dazulernen, insbesondere die Leute, die Track benutzen, das finde ich also nicht ganz unwichtig.
Absolut, also prinzipiell, dass Hierarchien gibt und dass es, dass die Erfahreneren dann Entscheidungen treffen und nicht jeder quasi sofort irgendwas einbringen kann, hat natürlich seine guten Gründe und ist absolut richtig. Es wird schwierig, weil es manchmal so Stilblüten erzeugt, die ich erlebt habe und die ich in dem Artikel ja auch verlinke, wo Dinge passieren, wo ich einfach nicht mehr nachvollziehen kann, was ich hätte anders oder besser machen sollen, um das zu erreichen. Also es ist eine simple Idee. Jeder kennt WordCamps-Seiten. Es gibt die Attendee-Seite, also die Teilnehmerliste. Und da gibt es diesen hässlichen weiße Person auf grauem Grund, wenn du keinen Gravatar hast. Und wenn du das ändern möchtest, zum Beispiel witzig auf einen Wapu, dann könnte man ja dafür ein Plugin benutzen. Das war meine Idee. So, es gab dieses Wapuvatar, ein Plugin, das genau das macht, quasi den Default durch random Wapus ersetzen. Und ich dachte, gerade für WordCamp-Seiten wäre das doch eine witzige Idee. Also hatte ich es vorgeschlagen. Die Kommentare dazu waren alle positiv. Mach das, plus eins, super. Und dann kommt aber keine Bewegung rein. Also was muss ich jetzt machen? Und dann habe ich jemanden vom Meta-Team angesprochen. Der sagte dann, ja, ich habe deshalb jetzt nicht reagiert, weil es gibt hier keine Meldung von den Deputies. Okay, dann hat sich immerhin noch kein Deputy gemeldet. Also habe ich alle Deputies mit einer Ad-Mention versehen, also sie angepinkt. Dann haben ein paar Leute reagiert. Es gab Zusatzideen, dass man vielleicht nicht random Wapus nimmt, sondern dass man ein Wapu von diesem WordCamp quasi als neuen Standard Wert nimmt. Das heißt, ein Gravatar würde angezeigt werden und alle, die keinen Gravatar haben, würden dann den Wapu dieses WordCamps sehen, den man dann im Backend konfiguriert. Super Idee, kann man auch machen. Und dann passiert wieder nichts. Dann meldet sich Andrea Middleton, dem Community-Team Team vorsteht, würde ich mal so sagen, gefühlt, und sagt, ja, schöne Idee, aber ich habe Angst um die Ressource. Wir haben wenige Entwickler, die sich um viele Meta-Track-Sachen kümmern müssen. Und auch wenn das eine witzige Idee ist, wir haben wichtigere Sachen, die Camptix-Erweiterung, das sind alles Sachen, die uns helfen, Arbeit zu sparen, die viel wichtiger sind. Und ich glaube, wir verlieren quasi diese wichtigen Punkte aus dem Fokus, wenn wir uns um sowas kümmern. Hat das als Frage in den Raum gestellt. Daraufhin hat wiederum Ian, also der Entwickler von Meta, dann gesagt, naja, also so viel Arbeit wäre das jetzt nicht, das ist ein kleines Plugin, so viele Stunden, die da jetzt dabei rumkommen, wären das nicht. Und dann quasi stagnierte es wieder, weil jetzt gab es zwei Meinungen im Raum, so, naja, wir sollten uns fokussieren, aber so viel Ablenkung wäre es ja auch nicht. Niemand will die Entscheidung treffen, es passiert nichts weiter und die Idee geht nicht weiter. Und dann sagt irgendwer, ja, ich habe das per CSS erreicht, ich habe den Gravatar ausgetauscht, also den Default Gravatar durch unser Bild. Das Problem ist bloß, das Gravatar-System funktioniert so, dass in jedem Fall ja die E-Mail-Adresse gehasht an den Gravatar-Server geschickt wird und dann kommt ein Bild zurück, in jedem Fall. Und dieses Bild ist dann halt entweder der Default oder eben der Gravatar. Aber es wird auf jeden Fall etwas zurückgeliefert. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit zu erkennen, dass das nicht ein Gravatar, sondern ein Default. Es gibt auch keine, es wird keine Klasse mitgegeben oder so. Das heißt, er hat für die, es war irgendeine indische, glaube ich, WordCamp-Seite, da hat er dann für jeden einzelnen Teilnehmer ein Attributselektor geschrieben, der diesen einen, dieses eine Bild quasi dann austauscht. Also immer den quasi, wo ein nur der Default zurückkam, dafür hat er eine eigene CSS-Regel geschrieben, damit da der Default Wapu dann von ihm kam. Also was für ein irrwitziger Aufwand, den man tun muss, nur weil Gravatar nicht so eine klasse Default-Image zurückgibt und warum quasi da nicht einfach ein Plugin installiert wird und gepflegt wird, was jetzt kein so großer Aufwand wäre. Ich glaube inzwischen, also ist da jetzt lange nichts passiert und ich gucke mir diesen Thread halt immer wieder mal an und denke mir, also was für ein Schildbürgerstreich, was ist da schiefgelaufen, wo hätte ich abbiegen können, um das besser zu handeln oder schneller oder einfacher oder war es von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt, weil es einfach zwar eine witzige Idee ist, aber einfach nicht wichtig genug oder ich weiß es nicht.
Ja, du schreibst ja auch, wer darf überhaupt die Entscheidung treffen? Ist es das, das System nicht klar, wo man jetzt anknüpfen muss und mit wem man sprechen muss oder wie man die Sachen einbringen kann? Oder?
Ja, das ist eines der allerersten Fragen, die ich zu hören kriege. Also ich kann das dann nur für meine Bereiche, wo ich Erfahrung habe, irgendwie als GTE oder im Forum-Support oder so, wo ich dann auch mit den internationalen Teams dann spreche und nachfragen kann im Zweifelsfall. Bei anderen Teams stehe ich dann genauso davor. Als ich meinen Child-Theme-Check vorgeschlagen habe, bin ich in das Theme-Review-Team gegangen, weil ich dachte, das wäre der schlauste Ort dafür. Und habe mir erstmal so eine Watsche abgeholt, von wegen, nee, hier werden Theme-Reviews besprochen. Das, was du vorhast, mag zwar irgendwie lose mit uns zu tun haben, aber das ist nicht... das ist nicht das, was wir hier diskutieren. Müll unseren Channel nicht voll. Ja, also das war, ich bin da echt vor eine Wand gelaufen. Und das von jemandem, der, also, ich will jetzt keine Namen nennen, aber irgendwie, also jetzt nicht von irgendwem, sondern also von Leuten, die durch bekannt sind und Core-Contributor mit Commit-Rechten und dergleichen. Und das, also, das ist dann schon so, dass man sich fragt, okay, ich habe nur eine Idee gehabt, ne? Und das ist quasi so ein Feature-Plugin. Ich will ja nicht, dass ihr mein Plugin jetzt bewerbt. Ich habe da keinen kommerzielles Interesse dran oder irgendwie so, sondern ich habe einen Vorschlag, den ich quasi erstmal in Plugin-Form gegossen habe, der aber eigentlich für mich gefühlt in den Core gehören könnte. Und als Antwort kam, wir empfehlen keine Plugins, die wir nicht selber gebaut haben und die aus dem Team kommen, wo ich denke, ja, aber also ich bin doch im Team, so ich bin doch hier Team WordPress, was ist denn das für eine Einstellung? Und
ja. Aber also ich meine, bei allem, was man da bei allem, was da passiert, man, meiner Meinung nach muss man da auch ein bisschen damit rechnen, dass man da auf Menschen trifft. Und Menschen sind manchmal auch ein bisschen blöd, was die Kommunikation, insbesondere die schriftliche Kommunikation angeht. Also, dass da Dinge missverstanden werden oder falsch aufgefasst werden, dass die dann wirklich denken, was will der jetzt auf einmal? Und gehen dann erstmal so, packen einen erstmal so klischeehaft in so eine Kiste, so der will jetzt hier nur sein Plugin promoten oder so, dass man dann vielleicht einfach auch falsch aufgenommen wird oder.
Ja, absolut, genau.
Das vielleicht einfach eine falsche, ja, persönliche Einstellung ist oder sowas. Wir müssen ein bisschen voran machen. Was ich noch ganz interessant finde, ist halt, also wirklich auch sehr, sehr, sehr wichtig für WordPress, ist halt eben diese Verzahnung von WordPress mit Automatic und wie das Ganze funktioniert. Nicht nur Automatic, da gibt es ja auch noch andere, wie HumanMade beispielsweise, die da mittlerweile da so ein System aufgefahren haben, halt irgendwie auf der einen Seite halt eben da ihr professionelles Business zu machen, also zum Teil dadurch, dass sie Kunden halt eben betreuen, weil sie besonders gut sind in den Bereichen, auf der anderen Seite halt eben auch die Core-Entwickler dann haben. Das Ganze ist alles untereinander ein wenig verzahnt und auch ein bisschen problematisch, oder? Es geht zumindest aus dem, was du geschrieben hast, auch ein bisschen hervor, also, oder?
Ja, das sind ja die Punkte, die wir schon hatten, ne? So mit dem, wenn ich nur dann Einfluss haben kann, wenn ich entsprechend viel Zeit investiere durch abgestellte Mitarbeiter, dann hat man natürlich eine Verzahnung, die problematisch zumindest sein kann, also. Warum wird Matt ständig Interessenskonflikt vorgeworfen? Er hat nun mal am ehesten ein Interesse daran, dass das System WordPress weiterläuft, weil er mit WordPress.com gutes Geld damit verdient. Jetpack wurde jetzt auch monetarisiert. Also das sind alles Sachen, wo Geld verdient wird. Und wenn es WordPress gut geht und wenn es da Leute gibt, die über die Foren für lau betreuen, dann ist das alles, was dem System gut tut und wo er sich freut, dass da was Gutes für das System passiert. Und
die Frage ist jetzt, wo sich die Community an sich, die jetzt vielleicht also kostenlos dann da ihre Arbeit tut und dieses Business dann im Weg steht.
Genau, das sind die spannenden Punkte. Wenn du sagst, ich finde den Customizer toll, der ist großartig, dann ist alles fein. Wenn man sich die Geschichte des Customizers anguckt, dann ist es immer interessant, quasi von WordPress.com zu gucken, weil da waren die Dinge vorher häufig und sind dann quasi zu WordPress.org gewandert. Und dann merkt man schon so, okay, wenn jetzt jemand sagt, wir müssen uns darauf konzentrieren, und dann schaut man sich an, naja, okay, das ist natürlich alles, also REST API, Calypso, Customizer, WordPress.com, Blog-Hosting, was einfach anzupassen sein müsste mit zum Beispiel so etwas wie einem Customizer, da merkt man dann schon so, natürlich sind das Punkte, die ihn und sein Produkt nach vorne bringen. Und wenn du damit kein Problem hast, dann ist das natürlich fein. Dann springst du auf den Zug auf und alles ist gut. Wenn du allerdings gerade irgendwie deine Theme-Options-Seite, dein Framework irgendwie aufgebaut hast und verkaufen willst, dann hast du natürlich ein Problem jetzt, wo ausgewiesen ist, hey, wir machen jetzt den Customizer als zentrales Element und weichen davon nicht mehr ab.
Die drei Punkte, die Matt erwähnt hat, hat er sich die selber ausgedacht und keiner wusste davon und hat die dann jetzt einfach mal der Community obstruiert, oder? Weil das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil meiner Meinung nach müsste in solchen Fällen schlicht und einfach mit der Community gesprochen werden. Das müsste Diskurs geben, ansonsten knallt es auf Dauer, definitiv.
Also, es knallt ja immer wieder. Das merkt man ja teilweise, das hast du auch in deinem Blogpost genannt, diese Q&A-Sessions. Wenn Matt irgendwas oder wenn hochgestellte Persönlichkeiten irgendwas bestimmen oder ankündigen, was vorher nicht abgesprochen war, auch nicht abgesprochen mit irgendwelchen Teammitgliedern, die eigentlich darüber Entscheidungsrechte hätten.
Genau, ich weiß nicht, wie das bei dem Core bei den neuen Core-Schwerpunkten der Fall war, ob das da auch von Matt quasi ohne irgendeine Rücksprache verkündet wurde. In meinem Beitrag beziehe ich mich ein, oder quasi weshalb ich das da geschrieben habe, ist die das Ziel, das Matt ausgegeben hat 2015, glaube ich war das, wo er sagte, die Top 100 Plugins in den Top-Sprachen übersetzt zu haben. Das ist das Ziel für das nächste Jahr. Wo quasi nicht mal Patty, also Team-Rap für die Polyglots, vorher was von wusste. Also da wird quasi, du sitzt im Publikum und dir wird ein Ziel präsentiert, das mit dir als derjenige, der dem Team vorsteht, gar nicht besprochen wurde. Und mit dem Team schon gar nicht. Und ich habe Sam das in der Q&A in Köln war es durchgefragt und das ist halt, dann kriegt man so generische Antworten. Irgendwer muss ja die Vision ausgeben. So, ja. Das ist aber keine Frage auf meine Antwort. Keine Antwort auf meine Frage, dass das nicht demokratisch oder nicht mit dem Team besprochen wurde. Muss ja nicht demokratisch, aber irgendwie.
Aber so funktioniert doch kein, so kann das ja auf Dauer nicht funktionieren. Du musst ja einfach dann irgendwo, muss es dann ja auch dann irgendwie knallen. Ich muss mit den Leuten diskutieren. Ich muss zumindest, auch wenn ich eine gute Idee habe, den Leuten das Gefühl vermitteln, dass sie da Mitspracherecht hatten. Also nicht das Gefühl vermitteln, sondern ihnen tatsächlich Mitsprache geben. So, pass auf, das ist die Idee. Und die sagen dann, okay, finden wir gut, finden wir nicht gut. Und dann, wenn das die Sachen, die Ideen, die dann auf gute Resonanz stoßen, werden dann einfach umgesetzt. Dass es einen braucht, der sich vorne hinsetzt und sich überlegt, wie kann es mit WordPress weitergehen, ist ja vollkommen klar. Aber es darf ja nicht diktiert werden.
Ja, aber genau das ist ja irgendwie der Punkt, den wir immer wieder ansprechen. Auch in der deutschen Community und im kleinen Rahmen. Hey, das ist Open Source, jeder kann sich einbringen, jede Meinung ist was wert. Das propagieren wir in den Kommentarspalten, das propagieren wir auf Twitter und auf WordCamps, dass sich jeder einbringen kann und auch darf. Aber anscheinend, und ich stimme dir zu, ist das teilweise noch nicht ganz oben angekommen, dass man das auch auf großer Ebene machen sollte, also meiner Meinung nach, damit eine Diskussion zustande kommt. Und damit das Ganze gelingt, und so lese ich auch den Beitrag von Thorsten, braucht es eigentlich in diesem Rahmen einfach viel mehr Liebe und viel mehr Rücksichtnahme. Sei das jetzt im Supportforum, weil zum 100. Mal gefragt wird, wie der Debug-Modus angeht, dann musst du genauso freundlich sein, wie wenn du in einem falschen Slack-Channel auftauchst, weil du anscheinend mit einem Feature-Plugin um die Ecke kommst, was hier nicht hingehört. Auch da musst du einfach dann mal vielleicht einen Schritt zurücktreten und sagen, vielleicht weiß er es gerade nicht, dann weise ich ihn aber in die richtige Stelle, ohne ihn gleich beleidigen zu müssen. Ja. Das hat mich nämlich in den Kommentarspalten von Thorsten ziemlich überrascht. Ich habe den Beitrag gelesen und ich habe dann die Kommentare von oben nach unten gelesen. Und das allererste, was auftaucht, ist erstmal ein aggressiver Kommentar, auf den Thorsten wieder eingegangen ist. Das Thema will ich jetzt hier nicht aufrollen. Und ich habe es mich so durchgelesen, habe andere Themen, es wurden andere Themen angeschnitten. Und erst wirklich ganz weit unten war der allererste Kommentar von, von Bego, der das erste Mal sagt, hey, danke, lieber Thorsten. Einfach nur für deine Arbeit. Und dem schließe ich mich an. Meine erste Reaktion, das hatte ich dir damals, Thorsten, auch auf Twitter gesagt. Du hast gesagt, hey, ich verabschiede mich aus der Community. Meine Antwort war, hey, danke. Und mein Hintergedanke war, du hast wahrscheinlich deine Gründe. Also, und genau das, das sieht man leider zu oft noch, oder das merkt man zu oft, dass es gibt einfach Persönlichkeiten, die in der Community das würdigen, die das offen ansprechen. Es gibt diesen Kreis, aber es gibt einfach auch eine große, unscheinbare Masse, die das alles hier wirklich for granted, wie man es auf Englisch ja so schön sagt, nimmt. Einfach, das existiert halt, das ist ja auch schön und gut, ne? Und irgendjemand beantwortet ja schon meine Fragen. Es ist doch vollkommen egal, ob ich den beleidige oder nicht. Und das kann es nicht sein, egal auf welcher Ebene ich mich bewege.
Absolut.
Das scheint ja auch eine Vorgeschichte zu haben. Da.
Ja, genau, definitiv. Wobei ich weiter unten dann nochmal geschrieben habe, ich bin wirklich sofort bereit, das auch alles zu revidieren, wenn es sich um ein Missverständnis handeln sollte und das Ganze einfach wirklich nur ein dummer Start war und man sich da verhakt hat. Frustration kann ja auch auf der anderen Seite sein, dass man das Gefühl hat, man wird nicht gehört und definiert mich quasi als derjenige, der Gatekeeper ist, der eben nicht mitreden lässt. Die Schwierigkeit ist, das hatte ich in diesem Frustrationstalk in Köln ja auch gesagt, diejenigen, die gefragt werden, sind so überlastet, zeitmäßig, dass die, und das gilt für mich, genauso wie es für den Core-Contributor gilt, der mich dann nur mit einem, was ich won't fix, abspeist oder mich aus dem Channel komplimentiert, weil die eben so unter Druck sind. Also Theme Review Team zum Beispiel, da wartet man, glaube ich, inzwischen über ein halbes Jahr, dass ein Theme durchkommt. Das ist die Warteschlange ist so lang, die haben so einen Druck. Da kann ich verstehen, dass wenn jemand mit einem anderen Thema um die Ecke kommt, dass die dann sagen, ich habe gerade genug zu tun, jetzt nerv mich nicht auch noch mit irgendwelchen anderen Fragen. Das kommt natürlich bei mir komisch an, wenn ich so angegangen werde. Und das Gleiche passiert quasi dann mir, dass Leute mich angehen, sagen, ja, warum ist das denn so? Oder warum ist das immer noch nicht übersetzt oder immer noch nicht freigeschaltet? Weil sie ja verständlicherweise sich freuen würden, wenn es schneller gehen würde. Und ich bin da quasi dann in dem Dilemma, jetzt genervt zu sein über vielleicht unnötige Fragen, die man selber lösen könnte, wenn man ein bisschen googeln würde, und dann kann es halt mal passieren, dass man ein bisschen über die Stränge schlägt. Und wenn das der andere sich dann darauf einschießt und sagt, was fällt ihm eigentlich ein, dann kommt man aus der Nummer emotional halt nicht mehr so leicht raus.
Ja, das ist das irgendwie. Wir sind halt letzten Endes auch alles nur Menschen und machen an vielen Stellen Fehler. Und ich finde auch jetzt, also ich wollte diese Sendung auch jetzt auf jeden Fall nicht als Bashing sehen auf die WordPress-Community und was überall falsch läuft, sondern das sind für mich auch alles immer Ansatzpunkte und Kritikpunkte, wo man was besser machen kann.
Ich glaube, Bashing wollte Thorsten hier auch nie betreiben. Das ist ja keine Abrechnung.
Nein, das wollte ich mir jetzt auch nicht unterstellen.
Es sind aber durchaus Punkte und Fragen, die man auf jeden Fall stellen darf und stellen sollte, weil wenn man mir fehlt das Wort. Na, wenn man halt sieht, dass irgendwo etwas schief läuft aus eigener Sicht, sollte man das nennen können. Und aber man sollte auch bereit sein, Kritik einzustecken und sagen, hey, ich muss meine Antwort revidieren. Und da ist Thorsten definitiv bereit zu.
Eben. Ich meine, es gibt halt zwei Perspektiven, aus denen man da sowas halt eben sehen kann, und auch so eine Problematisierung, die wir jetzt betrieben haben, oder beziehungsweise insbesondere Thorsten halt durch seinen Blogartikel gemacht hat, dass man halt eben sagt, pass auf, man könnte auch sagen, jetzt, ja, hier die WordPress-Community hat ja nur noch Probleme und hier und da und dort irgendwie, aber das, wie gesagt, also ich finde es halt wichtig, dass das Stellen, wo es dann vielleicht nicht ganz rund läuft, angesprochen werden und dass die halt eben dann da, dass dann auch diskutiert wird und dass dann auch über mögliche Lösungsansätze dann diskutiert wird, und das sehe ich dann eher positiv, wenn man dann auch dann eine Community hat, wo man dann auch den Mund aufmachen kann und dann halt eben dann da nach Lösungen sucht.
Absolut. Ich wollte das überhaupt nicht also als Abrechnung verstanden wissen. Im Gegenteil. Warum ich gehe, hat zu 99% damit zu tun, dass ich die Zeit nicht mehr habe, aus familiären Gründen eben. Dass da jetzt eine Familie tatsächlich mal ist, diese Zeit brauchte ich in jedem Fall. Also ich hätte das auch ohne diese Kritikpunkte, quasi hätte ich das ändern müssen. In der Rückbetrachtung mit diesem, als ich diesen Schritt zurückgemacht habe und dann nochmal das so hab Revue passieren lassen, sind mir diese Punkte eben aufgefallen. Und das wollte ich loswerden, deshalb dieser Artikel. Aber das ist zu jedem dieser Punkte, wo ich Kritik, also das sind ja nur Kritikpunkte, die ich da dir aufführe, gibt es bestimmt 10, 20 positive Punkte. Ich habe in dieser Community so viele tolle Sachen erlebt. Ich könnte stundenlang nur Geschichten darüber erzählen, was ich für abgefahrene Sachen erlebt habe, von Idee zu Umsetzung innerhalb kürzester Zeit, einfach dadurch, dass die Menschen da waren. Eine Open-Source-Community, allein der Artikel. Ich habe die Zeit gerade nicht, ihn zu übersetzen. Leute fragten auf Twitter, ob da auch eine englische Version kommen würde. Wenige Minuten später erhielt ich eine Direct Message von Bego, der mir einen Google Doc Link schickt und sagt, hier, ich habe es übersetzt. C, wow. Allen bekannt auch von der Keynote in Hamburg, schreibt auf Twitter, ich kann es gegenlesen. Dem habe ich den Google Doc Link weitergeschickt, der hat das quasi gegengelesen, Korrektur gelesen, und am Ende hatte ich innerhalb von, keine Ahnung, einer Stunde einen übersetzten und Korrektur gelesenen Artikel, ohne dass ich dafür irgendetwas tun musste. Es haben mich mehrere Leute aus der internationalen Community, Stichwort Burnout, privat angeschrieben, angepinkt auf Slack, auf Twitter, und gefragt, oh, der Beitrag klingt ganz schön krass, ist alles in Ordnung mit dir, kann man dir irgendwie helfen, also die sich erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Und auch das sind, also, und wie gesagt, davon könnte ich viele weitere Punkte bringen. Also das ist nicht die Community, die ich, mit der ich jetzt irgendwie generell abrechne. Im Gegenteil, die Community ist nach wie vor toll. Aber es gibt halt so ein paar Pain Points, in die man auch mal wo man den Finger in die Wunde legen darf.
Gut, dann hast du jetzt praktisch die Problemstellungen angesprochen. Wann kommt dann der positive Artikel?
Ja, ich bin ja jetzt raus, das können dann ja jetzt die anderen machen. Das ist, ich habe quasi da jetzt einen Input gegeben und freue mich, wenn das jemand dann aufgreift.
Ja, also ich fand's klasse, ich fand das sehr, sehr, sehr spannend. Also man kann ein paar Sachen auf jeden Fall daraus ziehen und die Community ein bisschen wieder voranbringen irgendwie und das mit anderen Leuten da mal diskutieren, insbesondere auf den internationalen Camps. Wir haben ja dann im Juni noch Paris, das WordCamp EU, und da kann man solche Sachen ja auch mal irgendwie auf den Tisch bringen. Da ist ja dann auch noch das Community Summit.
Oh ja.
Wirst du denn trotzdem vorbeikommen oder wirst du mit deinem, hast du einen Sohn?
Eine Tochter.
Oder eine Tochter, ja. Oder die Zeit mit deiner Tochter verbringen?
Ich habe noch kein Ticket für Paris weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Community Summit läuft ja gerade erst so, man kann sich ja bewerben.
Ach, das ist wieder mit Bewerben.
Genau, sie haben das ein bisschen geändert. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein Invite bräuchte, sondern die Teams, oder in dem, wir können ja den Make-Artikel dazu sonst noch verlinken.
Würde ich sagen.
Die Teams sollen quasi entsenden, die Menschen, bei denen es wichtig ist, dass ein Thema face-to-face diskutiert wird. Und da ist es eben vor allem interessant, dass vorher schon die Themen gesammelt werden sollen. Und dann entscheidet man quasi anhand der Themen, die man diskutieren möchte, wer sollte quasi für diese Themen denn dann da sein, um es zu diskutieren.
Okay, alles klar. Ja, dann, ich versuche da hinzugehen und dann schauen wir mal. Und dann bin ich mal gespannt, was da so diskutiert wird. So, muss ich jetzt gerade erstmal eine Überleitung finden. Nee, wir haben noch ein, zwei Sachen. Also wir haben unseren Gast da, der darf heute auf dem Sessel seinen eigenen Plugin-Pick abgeben. Thorsten, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Ich habe das ThemeC Toolkit von dem Thomas Weichselbaumer. Das ist eine Sammlung von nützlichen Tools um Skripte in den Header und den Footer einzubauen, Widget Visibility, solche Geschichten. Und das Schöne ist, auch wenn das Ganze so heißt wie sein Theme Shop, funktioniert es mit jedem Theme. Und das war ja einer meiner Kritikpunkte, dieses, dass man ein Plugin bauen kann, das nur für ein Theme gilt und damit dann doch den gleichen Login-Effekt, den eigentlich das Theme-Review-Team ja verhindern will, dadurch, dass es sowas wie Shortcodes und Custom-Post-Types in den Themes verbietet, dann eben doch möglich macht. Und das, so macht man es richtig, ein Plugin, das man für seine eigenen Themes baut, aber das mit jedem anderen Theme funktioniert. Das heißt, wenn ich mal wechseln will, dann kann ich das und das Plugin hindert mich nicht daran.
Ja, dann vielen lieben Dank für den Tipp. Ich muss jetzt tatsächlich gestehen, ich konnte gar nicht zuhören, weil bei mir nebenbei irgendwie irgendein Sound angegangen ist. Hans-Helge, hast du noch irgendwas zu dem Plugin-Pick zu sagen?
Nee, aber ich werde es mal ausprobieren. Also ich kannte es vorher noch nicht.
Danke, ich werde es mir anschließend mal anhören, was er gesagt hat.
es ging um Themes.
Irgendwo ging hier meine Tonspur los und ich weiß nicht warum. Ich war die ganze Zeit irgendwie ein wenig, ich habe geguckt, wo es ist. Ich habe es nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Gleich werde ich
es machen. Nimmst du denn überhaupt auf?
Ich nehme auf, ja. Ich habe schon gedacht, ihr würdet nur abspielen. Nein, die Rekordtaste läuft. Der Wahnsinn.
Gut, bevor es noch peinlicher wird für dich, übernehme ich mal die Termine.
Ja, ich schalte mich mal stumm hier.
unseren Redaktionsplan haben wir zwei Termine, deswegen kurz und schmerzlos. Es gibt einmal das WordPress-Meetup Hamburg. Thorsten lässt grüßen. zum Thema Open Space, zum Thema, was ist eine gute Webseite? Um 19 Uhr am 28. Februar, Dienstag.
Ja, wer kommen will, bitte Laptop mitbringen. Open Space heißt, wir setzen uns alle zusammen und machen wirklich hands-on.
Oho, nice. Da bin ich jetzt ein bisschen neidisch. aber vielleicht gehe ich nach Zürich. Nee, wahrscheinlich nicht, ist doch zu weit. Nämlich in Zürich haben wir noch ein Meetup, das Top Plugins Night. Am Dienstag, den 8. März um 19 Uhr. Genau, da wünsche ich euch viel Spaß. Damit haben wir, glaube ich, jetzt alles erörtert. Wir alle Links zum Blogbeitrag und zum make-wordpress.org-Link werden wir natürlich in den Shownotes setzen. Ansonsten bedanke ich mich bei Thorsten und bei Sven. Danke, dass ihr da wart und für die coole Diskussion.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht hören wir uns nochmal, wenn du dich nochmal auf den Sessel wagst. Ich sage auf jeden Fall mal Tschüss und wir hören uns beim nächsten Mal.
Alles klar.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.